Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, heute geht es in dieser Predigt um einen Topstar. Topstars kennen wir aus vielen Bereichen des Lebens. Also im internationalen Film spricht man immer wieder von Topstars. Wenn man Regisseur ist, Produzent ist von einem Film und kann so einen internationalen Topstar gewinnen, dann weiß man, dann ist das finanziell abgesichert. Also wenn man jemanden wie Christoph Waltz, der 2-mal den Oscar gekriegt hat, oder Meryl Streep, der 3-mal einen Oscar gekriegt, 20-mal nominiert für einen Oscar, wenn die mitspielen in einem Film, also ist das alles schon so gut wie gelaufen. Es gibt im internationalen Fußball Topstars, absolute Topstars. Also Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi. Wenn die nächste Woche hier am Flughafen in Bremen landen würden, können Sie sicher sein, da sind alle Reporter da mit den Kameras, alle Fußballfans, weil das Topstars sind. Also wenn so ein Bremer Fußballer landet, ja, da kräht kein Hahn nach, aber wenn die kommen würden nach Bremen, das sind Topstars. Es gibt in der internationalen Musik Topstars, Leute, die die Gazetten füllen, über die geschrieben wird, die auch jedes Kind kennt. Also zum Beispiel Madonna, die kennen auch die Älteren, Justin Bieber, da weiß man sofort, also absolute Topstars der Musik. Und auch in der Politik gibt es Topstars, und dann will ich aber aufhören halt. Also Barack Obama, ich sage jetzt nicht Topstars ob ihrer Leistung, das ist bei den Sportlern ein bisschen anders, aber Topstars einfach in ihrem Ansehen. Barack Obama, wenn der irgendwo hinkommt und 40 Minuten eine Rede hält, der kriegt eine 500.000 Euro gezahlt halt, das ist so seine Gage. Oder Gerhard Schröder, auch so ein Topstar des Glaubens halt. Nur weil der eben als Person irgendwo ist, da wird dann Aufsichtsräte gesetzt. Also das sind so wirkliche Topstars. Und nicht nur in der Politik, nicht nur in der Musik, im Fußball, im Film gibt es diese Topstars. Nein, unser Predigttext macht uns deutlich, dass es auch im Glauben absolute Topstars gibt. Und von einem ganz besonderen Topstar, da wollen wir heute hören, ist ja der dritte Advent, Sie wissen, um wen es geht, Johannes den Täufer. Und wir wollen eine Geschichte über ihn hören, die so gar nicht so viel mit einem Topstar zu tun hat. Wir wollen hören auf Matthäus 11, die Verse 2 bis 15. Da heißt es von dem Täufer: Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk von Johannes zu reden. Was seid ihr hinausgegangen, in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, dass der Wind hin und her weht? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist es, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Der aber, der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt und die Gewalttätigen reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für dieses Evangelium, das du uns als Predigttext schenkst für diesen dritten Adventssonntag. Wir wollen dich bitten jetzt für diese Predigt um dein Geleit, deine Führung, um deine Segnung im Reden und im Hören, auf dass alles, was nun geschieht, wirklich dir zur Ehre dient. Das wird und kann nur dann geschehen, wenn du alleine, Herr, dieser Predigt deinen Segen schenkst. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, Herr, segne du selber durch deinen Geist Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Es geht heute um einen Topstar, Johannes der Täufer, ein Topstar des Glaubens, so habe ich die Predigt überschrieben. Drei Punkte, über die ich versuchen werde, diesen Predigttext Ihnen zu erschließen. Erstens, ein Topstar im Knast. Zweitens, ein Topstar im Zweifel. Und drittens, ein Topstar im Ranking. Der erste Punkt, ein Topstar im Knast. Das hat so wenig von einem Topstar. Da erwarten wir eigentlich Glamour, da erwarten wir die Pracht der Bediensteten, da erwarten wir Luxusleben, aber ein Topstar im Glauben, wie wir ihn hier finden, er sitzt im Gefängnis. So heißt es hier, zweiter Vers, als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte. Johannes ist eingesperrt. Wir wissen auch, wo er eingesperrt ist, in Machareus, das ist ein Ort nahe dem Toten Meer, im heutigen Jordanien. Das ist nicht unbedingt die tollste Gegend, vor allem wenn man keine Klimaanlagen hat, um im Gefängnis zu sitzen. Da sitzt nun Johannes eingesperrt. Er weiß, es sieht nicht gut aus, weil der ihn eingesperrt hat, das ist ein ganz verdorbener Mensch. Der heißt Herodes. Sie wissen, ich habe das schon häufiger mal gesagt, man muss in der Bibel aufpassen, weil es werden immer wieder unterschiedliche Herodes benannt. Eins können Sie sich merken, die sind allesamt verdorben, die taugen alle nichts, die sind alle gegen das Reich Gottes, die sind alles ganz furchtbare Menschen, die haben auch alle miteinander zu tun, die sind verwandelt, das scheint dort in der Familie gelegen zu haben. Wir kennen Herodes den Großen, das ist der, von dem werden wir hören, wenn jetzt nächste Woche Heiligabend ist halt, das ist derjenige, der Jesus schon verfolgt hat, als er in der Krippe liegt, der den Kindermord in Bethlehem anordnet. Wir kennen Herodes Agrippa, das ist sein Enkel, das ist derjenige, der die erste Gemeinde blutig verfolgt, von dem in Apostelgeschichte 12 die Rede ist, der den Jakobus umbringen lässt, der den Petrus verhaften lässt. Und wir kennen Herodes Antipas und das ist der Herodes, von dem hier die Rede ist, das ist ein Sohn eben von diesem Herodes den Großen. Also alle verwandt, alle eine Familie. Und dieser Herodes Antipas hat Ehebruch begangen. Der ist hingegangen und hat sich die Frau seines Bruders genommen. Als der Vater gestorben war, der übrigens einige seiner Kinder hat umbringen lassen, weil er Angst davor hatte, dass die ihm irgendwas antaten halt, aber der hatte so viele Frauen, dass er viele Kinder hatte. Als er dann starb, wurde sein Reich aufgeteilt in vier Teile. Dann haben dann vier Fürsten regiert und einer war eben dieser Herodes Antipas, ein Sohn von ihm, und ein anderer der Philippus. Und der hatte eine sehr schöne, attraktive Frau. Und der Herodes Antipas hatte sich scheinbar in sie verliebt, wollte sie haben und hat sie ihm weggenommen. Hat die geheiratet. Seine Frau übrigens, die er hatte, Herodes Antipas war auch verheiratet, die hat er verstoßen und dann hat er mit der Frau seines Bruders zusammengelebt. Und da haben nicht viele Leute etwas gesagt, aber einer hat den Mund aufgetan und das öffentlich. Das war Johannes der Täufer, hat gesagt, das ist Unrecht. Auch wenn es unser Fürst im Land ist, der die staatliche Gewalt hat, das ist nicht in Ordnung. Ehebruch wird von Gott nicht gut geheißen. Übrigens, das kann man am Leben des Herodes Antipas übrigens sehr gut sehen mit dem Ehebruch, das sei mal hier eingeschoben gesagt. Ehebruch ist immer Sünde, kann man nicht gut heißen. Und Sünde, unter der Menschen leiden, häufig nicht die, die den Ehebruch begehen. Also Herodes Antipas begeht den Ehebruch. Und er verstößt seine Frau, die Phasaelis, die ist natürlich gekränkt, die ist enttäuscht, aber die hat einen sehr mächtigen Vater gehabt, der war ebenfalls König, nämlich König der Nabatäer. Und er lässt sich das nicht gefallen, dass seine Tochter so schlecht behandelt wird und er führt dann Krieg gegen Herodes Antipas. Viele, viele, viele Menschen müssen sterben, weil es zu diesem Krieg kommt. Warum kommt es zu diesem Krieg? Weil eben Herodes Antipas Ehebruch begangen hat. Und die Folgen des Ehebruchs müssen häufig andere ausbaden, die gar nichts damit zu tun haben. Übrigens, das wird in der Bibel auch benannt. Also als Paulus aus Damaskus fliehen muss, da gehört Damaskus bereits wieder zum Herrschaftsgebiet eben dieses Aretäers, dem Vater der verstoßenen Frau. Weil den Krieg gewinnt er. Warum gewinnt er den Krieg? Weil viele Soldaten bei dem Herodes Antipas nicht mitmachen. Das sind die Anhänger des Johannes gewesen. Das wissen wir aus Geschichtsschreibungen, die sich zurückziehen. Das steht nicht in der Bibel. Die ziehen sich zurück von diesem Herodes Antipas, weil die sagen, der hat unseren geistlichen Führer umgebracht. Also das muss selbst auch Herodes Antipas erleben, halt nicht, dass er die Früchte seiner Sünde essen muss. Aber wie gesagt, nicht nur er, der hat es ja im Prinzip verdient, wenn er das getan hat. Viele Unschuldige mussten sterben. Die Frau wurde gekränkt und viele unschuldige Soldaten wurden in den Tod geführt, nur wegen dieser Sünde. Und das, ich sage das mal zum Thema Ehebruch an dieser Stelle, weil es gerade passt. Das soll jeder sich hinter die Ohren schreiben, der meint, seine Ehefrau verlassen zu müssen, weil er die neue, hübschere oder umgekehrt seinen Ehemann hat zu verlassen. Da leiden andere drunter. Ganz häufig sind es die Kinder und die Enkelkinder, die leiden. Die Schwiegereltern, die leiden ganz furchtbar unter diesen Dingen, die da passieren halt. Nicht, man selber meint, mir geht es ja so gut und ich habe doch alles weggebracht. Und auch noch dann christlich, dann hört man diesen Dreck dann in der Seelsorge, ja, ich habe doch die Vergebung. Aber man sieht gar nicht, was die Sünde bei anderen Menschen macht. Deshalb hier an dieser Stelle nochmal, weil es gerade da zu diesem Ehebruch des Herodes Antipas passt, ein klares Wort gegen jeden Ehebruch, der wirklich immer zu Schuld, Verzweiflung und Tod in dieser Welt führt, nicht nur damals, sondern auch heute. Aber wie gesagt, dieser Ehebruch wird nun benannt von Johannes dem Täufer, ganz klar und deutlich, ganz klar gesagt, das ist Sünde und da wird er weggesperrt für. Da wird er weggesperrt. Das lässt sich der Herrscher nicht gefallen. Das will er nicht hören. So ein bisschen lieber Gott und so ein bisschen Segnungen, wenn man denn seinen Zehnten gibt halt und all das, was dieser Gott an Gutem tut, da sind die Herrschenden immer wieder offen für. Aber wenn dann klar Sünde benannt wird, was richtig und falsch ist, gerade auch im persönlichen Tun, da wird es immer eng und da werden dann die guten, klaren, bibeltreuen Verkündiger weggesperrt. Da können wir in die Kirchengeschichte gucken, dass die Topstars des Glaubens nicht nur hier zu Zeiten Jesu weggesperrt worden sind, sondern dass es immer wieder in der Kirchengeschichte passiert. Denken wir an die Reformation. Wie viele klare Verkündiger des Evangeliums wurden nicht von den Landesherren verhaftet, weggesperrt, verbrannt? Marie Durand, ich erzähle immer wieder von dieser tollen Hugenottin, die ist 38 Jahre lang in Frankreich verhaftet worden, eingesperrt worden, nur weil sie an ihrem Glauben festhielt und sagte, den Quatsch, den die katholische Kirche da erzählt, den kann ich nicht glauben, den werde ich nicht akzeptieren. Denken wir ans Dritte Reich, die Topstars des Glaubens, Dietrich Bonhoeffer, Paul Schneider, Wilhelm Busch, weggesperrt, zum Teil umgebracht worden. Warum? Weil sie gesagt haben, was richtig und was falsch ist. Und auch den Regierenden, sich nicht gescheut zu sagen, es gibt etwas Größeres als eure Ideologien, als eure Philosophien, nämlich den lebendigen Gott. Und danach habt ihr euch zu richten und nach niemand anderem. Aber wenn man das macht, dann wird man weggesperrt. Wir haben einige russlanddeutsche Geschwister unter uns. Die können davon erzählen, wie das gewesen ist damals in der Sowjetunion bei den kommunistischen Verbrechern. Wie da Brüder weggenommen worden sind aus der Gemeinde, nur wegen eines Grundes, weil sie klar das Evangelium verkündigt haben halt und sind weggesperrt worden. Und das ist nicht nur in der Kirchengeschichte über all die Jahrhunderte gewesen, dass die guten, klaren Verkündiger, ich sag mal, die Topstars im Glauben, nicht die Wischiwaschi und Walt Disney-Theologen, die auch rumlaufen, nur so schwätzen, wie es die herrschende Ideologie haben möchte. Das haben wir auch immer gehabt, nicht? Das haben wir immer gehabt im Dritten Reich, im Kommunismus und erleben wir heute auch mit dieser rot-grünen, schwangeren Theologie, die da ist, nicht? Die meine ich nicht, sondern die klar am Evangelium bleiben. Die werden weggesperrt und das passiert leider heute auch noch. Nordkorea, Somalia, Afghanistan, Pakistan halt. Da werden Menschen weggesperrt, nur weil sie klar das Wort Gottes sagen. Und auch das ist eine Wahrheit, nicht nur, dass es in der Geschichte passiert, sondern das passiert auch in der Kirche immer wieder. Glauben Sie nicht, dass Sie in der Kirche zu allen Zeiten und auch heute irgendwelche Belobigungen kriegen, wenn Sie klar im Evangelium bleiben und klar der Welt sagen, was Sache ist, was Sünde ist und Menschen zur Buße rufen? Gibt es immer Ärger mit den obersten Kirchenleitungen. Die schlimmsten Verfolgungen der klaren Verkündiger, der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Topstars des Glaubens, kommen immer aus der Kirche. Auch da können wir gucken, Luther, Calvin. Für Luther war klar, der Antichrist ist der Papst, der oberste Leiter der Kirche. Muss ich vorstellen, die EKD heute, die messianischen Juden dürfen nicht beim Kirchentag auftreten. Warum? Weil die ihr eigenes Volk zur Bekehrung zu Jesus aufrufen. Da werden die ausgeschlossen, zwar nicht eingeschlossen, aber ausgeschlossen, da werden sie wieder in die Ecke der Radikalinskis gepackt. Das heißt, auf einem deutschen evangelischen Kirchentag dürften weder ein Paulus noch ein Petrus mit ihrer Botschaft auftreten. Die hätten da keinen Zutritt. So weit ist es gekommen, aber so war es immer schon halt nicht, dass die Topstars des Glaubens ausgesperrt worden sind. Aber jetzt könnte ich weitermachen und kirchlich schimpfen und über die Geschichte herbeiführen. Da würden Sie sagen, prima, der Latzel hat es der Kirche vielleicht nochmal gegeben. Das ist auch gut, immer wieder mal uns gerade zu rücken. Aber wissen Sie, was das Allerschlimmste ist? Dass wir, die wir gläubig sind, immer wieder die Botschaft der Topstars aussperren und einsperren. Wir sperren die Botschaft, gerade auch eines Topstars Johannes des Täufers, aus. Ich will das ein Beispiel sagen. Ich habe genau vor einem Jahr ebenfalls über Johannes den Täufer am dritten Advent hier gepredigt. Und zwar über einen anderen Text, über Lukas 3, den wir eben als zweite Evangeliumslesung hatten. Und in dieser Predigt habe ich verschiedene Dinge ganz konkret gesagt und sie dazu aufgerufen, die zu tun. Das ist jetzt ein Jahr her. Ich habe damals zum Beispiel gesagt, dass ihr Buße tun müsst. Ich habe einfach das gesagt, was Johannes gesagt hat. Tut Buße. Ihr müsst in euch schlagen, habe ich gesagt. Advents ist eine Vorbereitungszeit, ist nicht das Zeit des Essens und des Geschenkekaufens, sondern eine Vorbereitungszeit. Ihr müsst Buße tun, eine Bußzeit. Ich habe als anderen Punkt gesagt, dass wir uns einsetzen müssen für die materiell Armen in dieser Welt, weil das Johannes gesagt hatte, der Topstar des Glaubens. Ich habe einen anderen Punkt gesagt, dass wir barmherzig zu den Menschen sein sollen, über die wir Macht haben. Das war ja auch so ein Wort, das der Johannes der Täufer gesagt hat. Und als Viertes gesagt, dass wir mit unserem Reichtum zufrieden sein sollen. Das waren alles Botschaften aus Lukas 3. Und jetzt frage ich euch mal, die ihr da gewesen seid. Habt ihr diese Botschaft befolgt, ja oder nein? Müsst ihr mir nicht beantworten, Hand aufs Herz. Oder habt ihr so gesagt, naja, die Predigt von dem Latzel, die war ja ganz nett. Und aber so dann das, was das mit meinem Leben zu tun hat, da habe ich mal so ein kleines Kästchen aufgemacht und all diese Anforderungen eingesperrt. Ich will euch eins verraten. Ich habe das getan. Ich habe euch die Predigt gehalten vor einem Jahr. Und als ich mir die nochmal angeguckt hatte, da habe ich gedacht, sag mal, wo hast du dich denn da drunter gestellt, Latzel? Klar, so ein paar Punkte hätte ich benennen können. Also ich könnte mich jetzt hier hinstellen, so ein paar Punkte aus meinem Amt sagen. Da würde ich euch so vormachen können, so nach dem Motto, jawohl, da hat er den Haken hintergemacht. Da würdet ihr denken, ich halte mich an meine eigene Predigt. Aber Gott hat mir klar gesagt, du musst mehr tun. Das war zu wenig. Du hast Johannes weggesperrt mit seiner Botschaft. Du hast ihn in deinen ganz persönlichen Lebensknast gesteckt, indem du dir sagst, was du zu tun hast und du dich einrichtest, aber du wolltest mein Wort nicht gelten lassen. Und das ist leider das, was passiert, was mit den Topstars des Glaubens sind, und deshalb Topstars, weil sie eben den Glauben bringen, weil sie die klare Botschaft bringen, passiert, dass sie weggesperrt werden im Knast. Sowohl in dieser Welt, rein physisch, aber eben auch leider bei uns Gläubigen halt nicht, dass wir sie mit ihrer Botschaft wegsperren. Johannes der Täufer, ein Topstar im Knast. Ein zweites, Johannes der Täufer, ein Topstar im Zweifel. Da heißt es hier im Vers 2 und 3, da sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Diese Frage zeigt mir deutlich, dass dieser Topstar genauso Mensch gewesen ist wie wir, mit allen tollen Dingen, die da sind, aber eben auch mit Zweifel. Ich war sehr überrascht, als ich jetzt mich nochmal eingelesen habe in diesen Texten und auch einige Predigten gehört habe von ganz tollen gläubigen Brüdern, die in den Predigten dann immer wieder das in Frage gestellt haben, die gesagt haben, Johannes der Täufer hat nicht gezweifelt. Also zum Beispiel Winrich Schäffbruch, verehre ich sehr, ganz klarer Mann, großer Mann, also Topstar des deutschen evangelischen Glaubens der letzten 50 Jahre alt, nicht? Der sagt aber an dieser Stelle in der Predigt über diesen Text, nein, Johannes hat nicht gezweifelt. Johann Albrecht Bengel, genau dasselbe, sagt auch, er hat nicht gezweifelt. Das ist nicht Johannes der Täufer gezweifelt. Und selbst Martin Luther in der Predigt über diesen Text sagt, Johannes der Täufer hat nicht gezweifelt. Das hat damit zu tun, weil der Zweifel so etwas Furchtbares in der Bibel ist, dass sie nicht zulassen wollen, dass so ein starker Mann wie Johannes der Täufer, der nur wirklich stark war, eine besondere Segnung, da kommen wir gleich noch über das Ranking, die Zusage, die Jesus ihm gibt, dass der gezweifelt hat. Und trotzdem, ich bleibe dabei, da muss ich auch gegen diese wunderbaren, vollmächtigen, viel vollmächtigeren Brüder als ich predigen, muss sagen, doch, für mich ist es hier so, dass er gezweifelt hat. Und ich möchte Ihnen das auch zeigen, weil fast alle Topstars des Glaubens in der Bibel gezweifelt haben. Mose, unstrittig, absoluter Topstar im Alten Bund. Der hat so viel richtig gemacht, so vollmächtig, aber als er da am Haderwasser ist, Sie können das nachlesen, 4. Mose 20, da zweifelt er für einen kleinen Moment, da stellt er die Frage, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen? Der Herr hat gesagt, wenn du draufhaust, dann wird Wasser sein. Und er fragt dann nochmal das Volk, werden wir wohl Wasser hervorbringen? Gezweifelt. Deshalb darf er übrigens nicht, das sagt Gott, sonst soll ich ins gelobte Land kommen, weil er da einmal daneben gelegt hat. Elia, so ein anderer ganz, ganz großer Topstar im alten Bund. Was war das? Einer, wie er die Baalspriester wegradiert im Herrn, der ist so stark im Glauben, nicht? Und dann trachtet die Isabel ihm nach dem Leben und dann läuft er in die Wüste, legt sie in einen Strauch, ist depressiv, fängt an zu heulen, hat alles keinen Sinn, ich will sterben. Das ist eine Verzweiflung, das ist Zweifel. Oder Petrus, der Leiter der Jünger, als er da auf dem See geht, Matthäus 14 halt, nicht? Und erst auf Jesus guckt, da kann er am Wasser laufen, dann geht er unter. Und dann fragt ihn Jesus direkt, warum hast du gezweifelt? Oder der ungläubige Thomas, auch einer von den 12, auch von ihm wird ausdrücklich berichtet, er hat gezweifelt, er kann die Botschaft nicht glauben. Erst wenn ich meine Finger in seine Wunden lege, dann glaube ich es halt. Also Zweifel ist in der Bibel auch bei den ganz starken Männern Gottes, bei den Topstars verbreitet. Und ich glaube auch hier, dass genau das nicht die Frage irgendwelcher anderen Leute ist, die Johannes der Täufer formuliert, sondern dass es seine eigene Frage ist. Dass er in diesem Gefängnis mit all dem Leid, mit all den Entbehrungen, mit all dem, was da ist, tatsächlich jetzt fragt, wie ist es? Abgeschieden davon, Jesus, bist du es oder bist du es nicht? Aber nochmal, ich weiß, warum diese Brüder, diese großartigen Verkündiger, das so ein Stück weit in Frage stellen, eben weil der Zweifel etwas ganz Furchtbares ist. Zweifel soll und darf nicht sein, weil es das Gegenteil vom Glauben ist. Der Zweifel ist das Gegenteil vom Glauben. Glaube ist aus dem Geist Gottes. Zweifel ist immer aus dem Geist des Widersachers. Das ist ganz klar. Zweifel ist immer aus dem Geist des Widersachers. Und deshalb glaube ich das so von den guten Verkündigern, dass sie das deshalb in Johannes dem Täufer nicht sehen wollten. Der Zweifel ist der Hauptfeind des Glaubens. Hierin, liebe Brüder und Schwestern, liegt das größte Problem der Christenheit. Nicht der grenzenlose Hass, der uns durch Islamisten und Atheisten entgegenschlägt. Nicht der Spott der Feinde Jesu. Nicht die blutigen Verfolgungen, die immer waren und immer auch sein werden gegen die Gemeinde Jesu. Das ist schlimm genug. Aber das Schlimmste, was den Glauben angreift, ist der Zweifel selber. Weil da der Christ auf einmal anfängt zu glauben, ja, Gott hat es nicht drauf. Gott ist nicht in der Lage. Jesus kann nicht. Und wenn ich so anfange zu denken, dann habe ich ein wirkliches Problem. Es ist schlimm, wenn die Islamisten Bomben in Kirchen werfen. Das kann einen anfechten. Es ist schlimm, wenn man auf der Arbeitsstelle verspottet wird. Alles gar keine Frage. Aber das ist nichts gegen den Zweifel. Das ist der Hauptfeind des Glaubens. Deshalb warnt die Bibel auch immer wieder, tut alles ohne Zweifel. Lasst den Zweifel, der darf nicht sein. Und das tut auch Jesus hier. Dass Jesus Johannes das zur Antwort gibt und wirklich ihm das ausführlich widmet, der kriegt eine Antwort geschickt halt, von Jesus eben zu dieser Frage des Zweifels. Und diese Antwort möchte ich Ihnen auch geben, damit Sie sich überprüfen können, ob Sie vielleicht zweifeln. Johannes fragt und dann kriegt er gesagt von Jesus, nun guck genau an, was passiert. Taube hören, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Tote stehen auf. Auf das gucken, was Jesus getan hat. Und dann möchte ich dich jetzt fragen, dass du mal deinen Glauben prüfst. Glaubst du das wirklich? Glaubst du das, so wie es in Markus 7 steht, dass Jesus da diesem Taubstummen begegnet und ihm die Ohren öffnet, Hephata sagt? Glaubst du, dass dieses Wunder passiert ist? Glaubst du, dass er Bartimäus getroffen hat, der da geschrien hat, Herr, erbarme dich, und dass er Bartimäus sehend gemacht hat? Glaubst du das, dass er den Lahmen gehend gemacht hat, den die vier Freunde da am Seil vor ihm gelassen haben? Glaubst du, dass Jesus den Aussätzigen rein gemacht hat? Wie durch ein Wunder, von jetzt auf sofort. Und jetzt kommt die ultimative Frage, Tote stehen auf. Glaubst du, dass das stimmt, was in Johannes 11 steht? Dass Lazarus schon 4 Tage im Grab liegt, schon am Vermodern ist, der stinkt schon und Jesus sagt ein Wort und er kommt quicklebendig raus. Glaubst du das oder hast du da auch nur den Mühe eines Zweifels dran? Glaubst du das oder glaubst du das nicht? Und wenn du das nicht glaubst, dann nagt der Zweifel an dir. Und das kommt aus dem Geist des Widersachers. Und da möchte ich dir auch sagen, was du dann zu tun hast. Es sind 4 Punkte, wenn der Zweifel an deinem Glauben ist. Und bitte da prüft euch ganz genau, ob ihr das wirklich glaubt, genauso wie es in der Schrift steht. Wenn du Zweifel hast, dann ist das Erste, was du tun musst, auf Jesus sehen. Nicht auf das, was die Welt dir einflüstert. Nicht auf das, was vermeintlich die Wissenschaft sagt, sondern ganz stumpf wie ein kleines Kind auf Jesus sehen. Nichts anderes. In 1. Korinther 1 heißt es einmal, die Juden fordern Zeichen, die Griechen fragen nach Weisheit, wir aber predigen den gekreuzigten Christus. Mag die Welt sich mit allen anderen Ideologien, Philosophien, Naturwissenschaften beschäftigen, mit all ihren Richtigkeiten halt, aber wenn es um den Glauben geht, nur den gekreuzigten Christus, auf ihn schauen. Die auf ihn sehen, heißt im Psalm 34, werden strahlen vor Freude. So wie Petrus auf dem See. Wenn du anfängst, dich an den Wirklichkeiten dieser Welt, und die sind da, die Stürme und die Wellen zu orientieren, wirst du untergehen im Glauben. Aber solange du auf Jesus guckst, auf sein Werk, wirst du bestehen. Das ist das Erste. Wenn du Zweifel hast, immer auf Jesus gucken, ganz stur ausrichten auf Jesus. Das Zweite, wenn du Zweifel hast, die Zweifel Jesus vortragen. So macht es Johannes der Täufer hier. Der ist im Zweifel und was macht er? Er spricht mit Jesus darüber. Der schickt zwei Leute. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, warum er in dem Gefängnis auch Besuch haben durfte. Er schickt zwei Leute eben zu Jesus Christus und spricht mit Jesus über diese Zweifel. In der Seelsorge habe ich immer wieder mit Christen und Christinnen zu tun, die im Zweifel sind. Und dann kriege ich häufig zu hören, Pastor Latzl, ich war schon bei dem Pastor, ich war schon bei dem Gemeindeleiter, mit dem habe ich gesprochen über all meine Zweifel. Und dann kommt meine schlaue Frage, die ist nur wirklich eine schlaue Frage, nicht weil ich schlau bin, aber die ist schlau, die hat mir mal ein anderer Bruder gesagt. Da habe ich gesagt, haben Sie denn schon mal mit Jesus über Ihre Zweifel richtig gesprochen? Dann sagen viele, nö. Dass man wirklich sich mit Jesus damit übereinandersetzt, ist ja ganz einfach, irgendwas festzustellen, da gehe ich zu X und Y und spreche mit denen, zu irgendwelchen vermeintlichen guten Pastoren oder Theologen halt. Also wenn ich ein Problem habe mit einem meiner Kirchvorsteher, was ich nicht habe, Gott sei es gedankt, so, da werde ich nicht hingehen mit meiner Frau, mit meinen Eltern, sonst wie sprechen, aber mit dem kein Wort reden. Da wissen wir, was wir zu tun haben, da muss ich zu dem hingehen. Da werde ich mit dem sprechen. Nicht über jemanden reden, mit jemanden reden, das kriegen wir schon in der Grundschule beigebracht. Nur leider setzen wir das häufig im Glauben nicht um. Also wenn ihr Probleme habt, Zweifel habt, als allererstes im Gebet das hingelegt, im Heiland Jesus Christus, mit dem gesprochen. Und er ist immer anrufbar. Da müsst ihr keinen Termin machen, wie beim Pastor, wo du manchmal 4-5 Tage warten musst, halt, sondern immer, immer wieder direkt zu Jesus gehen. Das tun, was Jesus hier getan hat, was Johannes hier getan hat, den Zweifel direkt zu Jesus bringen, weil er auch der Einzige letztlich ist, der den Zweifel wegnehmen kann. Halt. Nur Jesus, der Herr, der kann deinen Zweifel in Hoffnung verwandeln, weil, ich sage es nochmal, der Zweifel kommt aus dem Geist des Antichristen. Der Geist des Antichristen ist stark in dieser Welt. Deshalb müsst ihr zu Jesus gehen, das ist das Zweite. Nicht nur auf Jesus schauen, das Erste, sondern auch mit Jesus zu Jesus gehen und ihm den Zweifel vortragen, mit ihm sprechen. Das Dritte, ihr müsst mit dem Wort dagegenhalten. Wenn wir in diesen geistlichen Kämpfen sind, nochmal, Zweifel kommt aus dem Geist des Antichristen, und dann seid ihr angegriffen, dann müsst ihr mit dem Wort Gottes dagegen gehen. Johannes kriegt hier gesagt, guck auf das, was ich gemacht habe, halt nicht. Lahme gehen, Blinde sehen, Taube hören, Aussätzige werden rein, Tote stehen auf. Das erzählt er. Und uns erzählt die Bibel genau das. Mit dem Wort müssen wir gegen den Zweifel angehen. Wenn du in Zweifeln steckst in deinem Glauben, dann brauchst du das Wort. Dann musst du lesen, lesen, lesen in der Schrift und hören auf die bibeltreue Verkündigung. Epheser 6 heißt es nicht, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu tun haben bei den Kämpfen dieser Welt. Das ist eine ganz andere Größenordnung halt. Und wir können mit diesen Mächten nicht fertig werden. Außer wenn wir die Waffenrüstung Gottes anziehen. Und die besteht darin, dass wir den Helm des Heils anziehen, das Schwert des Geistes führen. Welches ist das Wort Gottes? Da müsst ihr ins Wort, immer tiefer ins Wort. Das ist die Medizin. Mache ich immer wieder auch, wenn ich in der Seelsorge bin, mit solchen Leuten zu tun habe, schreibe ich denen richtig auf, welche Psalmen, welche Stellen aus dem Evangelium oder aus den Episteln sie zu lesen haben. Wirklich, dass man die Medizin hat. Mit dem Wort dagegenhalten. Das ist das Einzige, was gegen Zweifel. Wir sind zu schwach. Aber Jesus, der im Wort gegenwärtig ist, der kann dann wirken. Und ein Viertes, was man tun muss, wenn man Zweifel hat, hart gegen sich selber sein. Hart gegen sich selber sein. Ich weiß, das passt heute auch nicht so in die Theologie, im ganzen Feminismus und im Genderkrempel, wo alles verweiblicht ist und alles ganz schwach geworden ist. Aber die Schrift lehrt uns, dass wenn wir Zweifel haben, wir knallhart gegen uns selber gehen müssen. Jesus Christus sagt in der Bergpredigt, wenn deine Hand dich zum Abfall verführt, dann hack sie ab. Wenn dein Auge dich zum Abfall verführt, reiß es raus. Das ist nicht diese Walt Disney-Theologie, die uns die EKD da vormacht mit sonst irgendetwas, sondern das ist etwas ganz anderes. Wenn Zweifel kommen, müssen wir wirklich hart sein. Luther sagt das, wir können nichts dagegen tun, dass die Vögel über unserem Haupt kreisen. Da können wir nichts gegen machen, dass der Widersacher in dieser Welt ist und das versucht, uns in die Verzweiflung zu stürzen. Aber wir dürfen es nicht zulassen, dass die Vögel, so sagt Luther, auf unserem Haupt Nester bauen Und da müssen wir knallhart sein, sofort alles ausradieren, sofort dagegen angehen, mit Jesus, mit seinem Wort. Da muss man einfach ganz deutlich den Weg gehen. Das ist wie bei einem Raucher. Wenn ein Raucher sich das Rauchen abgewöhnt hat und nach einem Jahr kommt dann so das Verlangen, er will wieder so eine Zigarette anpacken, da muss man dem auch knallhart sagen, Junge, keine einzige, nicht einen Zug, weil nach dem ersten Zug kommt der zweite, der dritte und da bist du sofort wieder dran, da hast du sofort wieder zwei Schachteln. Da muss man genauso sein. Und glaub mir, das Zweifeln ist schädlicher als das Rauchen. Deshalb auch bei den Zweifeln ganz knallhart, alles sich verbieten, alles weg damit, weil die Bibel das sagt. Da muss man radikal sein, sich die Dinge verbieten. Zu Jesus gehen, klar, aber auch aufräumen, da muss man ganz deutlich rangehen. Wenn man Zweifel hat, weiß man, dass man ein Problem hat und das muss man ganz hart, ganz radikal anfassen. Zweifel gehören zum Glauben mit dazu, ich sage das auch nochmal. Deshalb sage ich auch, die Topstars sind im Zweifel. Die Bibel berichtet davon. Wer meint, im Glauben geht es immer nur super weiter und ich verstehe alles, wird immer alles besser und die Segnung Gottes, die ist am Anfang des Glaubens. Da glaubt man, weil Jesus einem Gutes getan hat, weil man die Liebe erlebt hat, all das Wunderbare. Das ist immer noch Kindergartenglauben. Wenn der Glaube erwachsen wird, da fängt man an Jesus zu glauben, auch wenn man Dinge nicht versteht, auch wenn die Zweifel kommen, auch wenn einem Schlechtes widerfährt. Aber da gilt es eben, wie gesagt, an Jesus zu bleiben, am Wort zu bleiben und eben auch eine Härte gegen sich selber zu haben. So wie das Johannes auch hatte, dieser Topstar im Zweifel. Und ein drittes und letztes. Ein Topstar im Ranking. Jesus gibt hier ein Ranking. Rankings kennen wir, also das sind so Tabellen, wo gesagt wird, wer ist die Nummer 1, 2, 3, 4. Das kennen wir aus verschiedenen Bereichen, also im Sport zum Beispiel. Können Sie gucken, Tennis-Weltrangliste wird immer wieder geguckt, jede Woche neu gibt es eine neue Weltrangliste, können Sie genau gucken, wer ist der beste Tennisspieler der Welt. Momentan Rafael Nadal, zweiter Platz Roger Federer. Nicht? Können Sie gucken, das sind die Topstars. Gibt es ein ganz klares Ranking, 1, 2, 3. Gibt es übrigens auch bei den Politikern. Ich habe eben schon gesagt, bei den Politikern gibt es auch Topstars, da gibt es natürlich auch ein Ranking. Können Sie nachgucken, gibt es ein Politbarometer in Deutschland, das wird monatlich ermittelt. Wer ist denn der beliebteste Politiker? Also in Deutschland sind das momentan Schäuble, der Bundestagspräsident. Zweitens ist der Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Und dritter Platz ist Frau Merkel. Das sind so die Topstars in der Beliebtheit im Ranking. Gibt es auch bei den Sängern. Ich habe eben von den internationalen Sängerstars gesprochen. Auch da gibt es halt die Charts. Ich habe mir die jetzt nochmal angeguckt gestern halt. Nicht? Also Nummer 1 in Deutschland im Ranking ist Bowser. Ich musste meine Tochter fragen, ist das der Interpret oder ist das das Lied, das gesungen wird? Ich kenne die nicht mehr. Auch Nummer 2. Camila Cabello kenne ich alle nicht, hat mir meine Tochter erklärt, dann bist du alt, wenn du die nicht mehr kennst. Also wie gesagt, ich kannte sie nicht. Gibt es aus vielen anderen Bereichen, Auto, nicht wissen Sie, ADAC-Pannenstatistik, auch wenn da nicht alles immer ganz gut läuft, aber Sie dürfen wissen, ich habe mir das auch nochmal gestern angeguckt, also da ist es so, also wenn Sie einen BMW X5 fahren, dann fahren Sie vermeintlich das beste Auto, was man haben kann. Und schlusslich ist der Opel Zafira, da will ich jetzt nichts zu sagen, wenn Sie so ein Auto bewegen. Also da gibt es Rankings und Sie wissen, das wichtigste Ranking, was es ja bei uns leider in Deutschland gibt, ist das Ranking der Fußball, nicht also die Bundesliga. Da wird ja jedes Wochenende drauf geguckt, wo stehen wir dann, wo sind wir denn, Abstiegsplatz, ja, nein und wehe, das Weihnachtsfest und jetzt Halleluja, jetzt sind wir in Anführungszeichen auf Platz 15 und können überwintern auf einem Nichts-Abstiegsplatz, halt auch so ein Ranking. Gibt es in vielen Bereichen diese Rankings und auch im Glauben. Auch im Glauben. Jesus sagt das hier, das ist ganz interessant. Ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der den Weg vor dir bereiten wird. Und dann kommt es, wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Das ist der absolute Topstar. Deshalb habe ich das auch so genannt, weil Jesus hier sagt, es gibt niemand, der größer ist. Da muss man überlegen, was gab es für große Leute im Alten Bund? Einen Mose, einen Abraham, einen Josua, Jesaja, selbst Elia. Von Elia sagt, er ist Elia. Wenn ihr das passen wollt, es ist Elia. Also er ist der Allergrößte im Ranking. Also wenn Jesus jetzt mit mir so gesprochen hätte, hätte ich direkt gefragt, wer ist der Nummer 2 und Nummer 3? Das hätte mich auch interessiert. Nicht? Aber wissen wir nicht, spielt auch keine Rolle. Die Nummer 1 im Ranking bei Jesus ist Johannes der Täufer. Und jetzt kommt's mit einer Einschränkung. Er ist der absolute Topstar, aber der ist nichts gegen den Kleinsten im Himmelreich Gottes. Ich habe davon gesprochen, dass es Topstars gibt in dieser Welt, in der Musik, in der Politik, überall. Und gerade so die jungen Menschen, die wünschen sich auch im Leben Topstar zu werden. Dass sie sagen, oh, im Fußball, da will ich die Nummer 1 sein wie Ronaldo, umsingen. Und weil man dann denkt, man hat viel Geld und alles. Wunsch vieler Leute, ein Topstar zu sein. Wir müssen uns das vormachen. Die meisten von uns werden das nicht mehr schaffen oder auch die Jüngeren werden es nicht schaffen. Da fehlt uns entweder die Beziehung zu oder wir sind, wie manche Politiker, nicht opportunistisch genug, halt, das schaffen wir nicht. Aber ich darf euch eins sagen, ihr seid Topstars, wenn ihr Jesus Christus angenommen habt. Der beste Mann, den Jesus hier auf Erden hat, Johannes den Täufer, der ist nichts gegen die Kleinsten in meinem Reich Gottes. Halleluja, ich bin im Reich Gottes. Nicht, weil ich so toll bin, weil ich Pastor bin, sondern weil ich an Jesus glaube. Und deshalb darf ich im Reich Gottes sein. Deshalb bin ich sogar über der Nummer 1, da bin ich ja auch ein Topstar. Und wisst ihr, du bist ein Topstar. Und ich habe die Predigt, ich habe eingeleitet, ich habe gesagt, es geht heute um einen Topstar. Und wenn du an Jesus glaubst, dann möchte ich dir gratulieren. Du bist ein richtiger Topstar. Nicht so eine Britney Spears, nicht eine Madonna, nicht ein Ronaldo, das sind die Topstars. Nein, das sind die Topstars, die an Jesus Christus glauben. So sagt es Jesus selber. Denn die sind noch mehr als der absolute Topstar im Glauben, nämlich Johannes der Täufer, weil die, die Großen sind, selbst wenn sie ganz klein im Reich Gottes sind. Und das ist etwas ganz Wunderbares, dass wir auch Topstars sind. Nicht durch eigene Leistung, nicht durch gutes Aussehen, nicht durch irgendwas, was wir gebracht haben, sondern allein durch die Liebe unseres Gottes in Jesus Christus. Dadurch sind wir Topstars. Und wenn du sonst nichts aus dieser Predigt mitgenommen hast, dann bitte jetzt diesen Schluss. Dass du weißt, dass du, wenn du an Jesus Christus glaubst, dass du ein Topstar bist. Das sagt Jesus hier. Dass du mehr bist als Johannes der Täufer, weil du von Jesus Christus geliebt wirst. Johannes der Täufer, ein Topstar im Glauben. Erstens ein Topstar im Knast, zweitens ein Topstar im Zweifel und drittens ein Topstar im Ranking. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben und deinem Glauben segnen. Amen.